Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Ein neues Gespenst geht um in Europa. Das ist der Antisemitismusvorwurf. So schreiben die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann in einem offenen Brief, in dem sie den zurückgetretenen Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, vehement verteidigen. Erneut haben sich heute auch internationale Museumsdirektoren, Kuratoren und Fachleute mit Schäfer solidarisiert. Insgesamt 60 Experten aus Israel, Europa, den USA und Kanada. 10 Tage nach dem Rücktritt ist also die Debatte um das Jüdische Museum Berlin in vollem Gange. Wir sprechen heute darüber mit dem Publizisten Micha Brumlik. Außerdem ziehen wir Bilanz beim Impulse-Festival der freien Theaterszene und beginnen wollen wir mit der Oper Jakob Lenz von Wolfgang Riem, ein Frühwerk, das ziemlich häufig gespielt wird für eine zeitgenössische Oper. Jakob Lenz, das war ein Dichter des Sturm und Drang, der außerordentlich begabt war und trotzdem wurde er zu einer tragischen Figur, denn er ist gescheitert an einer unglücklichen Liebe, an seinen Konkurrenten, darunter auch Goethe und vor allem am Wahnsinn in seinem Kopf. Er hat nämlich Stimmen gehört, die ihn letztendlich zur Verzweiflung getrieben haben, paranoide Schizophrenie. Freunde versuchten vergeblich, ihm zu helfen und ein Bericht, den einer von ihnen später verfasst hat, quasi als Rechtfertigung, der regte Georg Büchner an zu seiner Novelle Lenz. Aus der Novelle hat der Komponist Wolfgang Riem dann eine Kammeroper gemacht, vor über 40 Jahren. Und gestern Abend hatte diese Oper in Nürnberg Premiere. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs war dabei. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Wolfgang Riem hat den Stoff ja stark auf die Wahnwelten von Jakob Lenz fokussiert und der Regisseur Tilman Knabe, der ist bekannt dafür, dass er den Darstellern doch einiges abverlangt, Stichwort Körpertheater, aber auch dem Publikum in Sachen Drastik und Gewalt. War das also ein schwer zu ertragender Abend gestern?
Der war schon, obwohl das Stück nur so 80 Minuten dauert, ziemlich heftig. Und man hat das auch gemerkt beim Publikum. Das ist kein leichtes Stück, das ist jetzt keine Operette an diesem schönen Sommerabend gewesen. Aber man merkte auch, dass das Publikum mitgegangen ist. Es war ein ungebrochener Jubel am Ende, trotz einiger Drastik. Da fließen Körpersäfte, vor allen Dingen Blut an diesem Abend. Da gibt es Gewaltorgien. Und die Grundidee von Tilman Knabe ist nun rauszugehen aus dieser Innenansicht des Hauptprotagonisten, des Jakob Lenz, wie das zum Beispiel zuletzt Andrea Breth sehr gut inszeniert hat. Alles fokussiert auf diese Hauptfigur, sondern es geht um Gesellschaftspolitik, Gesellschaftskritik. Wir haben ein großes Theater, auch einen Bühnenzauber mit ständigen Wechseln. Das Ganze spielt so in einer Megacity amerikanischer Art von heute mit korrupten Polizisten und auch im obdachlosen Milieu, denn Jakob Lenz selber, er ist ein Obdachloser, der also in sehr trister Umgebung hier versucht, irgendwie über die Runden zu kommen.
Dann kommen wir zur Musik, Herr Fuchs. Der Dirigent Guido Johannes Rumstadt gilt ja eigentlich als Experte für die Grand Opera. Das ist ja dann doch eine sehr eigenwillige Besetzung für Riem, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, es war eine interessante Begegnung. Ich habe das Stück ein paar Mal schon gehört. Es war hier doch sehr an diese Bühnen, an diesen Bühnenzauber gebunden. Also auch hier gibt es die großen Temperaturwechsel, die großen Ausbrüche, die musikalisch sehr gut inszeniert waren, von diesem auch gut gespielt wurden von dem kleinen besetzten Staatsorchester in Nürnberg. Hat mich sehr, sehr überzeugt. Musikalisch-sängerisch war das eine ganz herausragende Besetzung, vor allen Dingen durch die Titelpartie Hans Gröning. Und da hören wir gleich in den Beginn der Oper von gestern einmal hinein.
Hans Gröning als Jakob Lenz, das ist ja doch eine sehr schwierige Partie. Herr Fuchs, hat er Sie denn auch darstellerisch überzeugt?
Das war sehr, sehr gut. Also stimmlich haben wir es schon in Ansätzen jetzt gehört. Eine Grenzpartie für viele. Georg Niegel brilliert da immer wieder drin und dachte eigentlich, dass es kaum ein anderer so gut singen kann. Gröning, finde ich, kommt fast an Nigel heran. Darstellerisch muss da einiges tatsächlich geleistet werden an diesem Abend. Diese Gewaltexzesse von außen und in der Figur werden von Gröning wirklich perfekt umgesetzt. Und was mir sehr gut vor allen Dingen an dieser Inszenierung gefällt, dass es da Tilman Knabe jemand ist, der die Sache, der wirklich aus dem politischen Musiktheater kommt und das Ganze ernst nimmt. Wir haben den Hessischen Landboten als Flugblätter, das ist diese berühmte Schrift von Büchner, die im Publikum mal von den Rängen heraus verteilt wird, indem es eben auf das Publikum hinabsegelt, diese Schrift immer wieder. Wir haben auch eine leichte Ironie, es gibt dann mal Lenz, der Krieg dem Frieden, Hütten den Palästen als Pamphlet darstellt, da merkt man, dass er also nicht mal mehr in der Lage ist, gegen seine eigene Situation richtig zu protestieren. Es ist eine Inszenierung, die sinnlich ist, die punktgenau in jedem Moment gearbeitet ist und es ist schade, dass man Tilman Knabe Arbeit nicht so oft in unseren Breiten sehen kann.
Jens Daniel Herzog ist ja seit September der neue Intendant in Nürnberg. Ist das also eine gelungene erste Spielzeit für ihn?
Absolut. Begonnen wurde das Ganze in seiner Inszenierung von Herzog mit Krieg und Frieden, dieser gewaltigen Oper von Prokofjew. Joanna Malwitz hat da erstmals dirigiert, die jetzt für viele eine ganz heiße Kandidatin ist, für größere Jobs auch. Und jetzt mit dieser Premiere am Schluss ist das ein großer Bogen, der also, denke ich, dramaturgisch funktioniert. Und das Publikum geht nach den Jahren von Peter Theiler und Markus Bosch, denke ich, auch mit.
Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, war das über die Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Riem, die jetzt in Nürnberg Premiere hatte. Wie steht es um die freie Theaterszene in Deutschland? Wer das wissen möchte, der geht zum Impulse-Festival, das jedes Jahr 2 Wochen lang in 3 NRW-Städten stattfindet. Und zwar in Köln, in Düsseldorf und in Mülheim an der Ruhr. Diesmal waren die meisten der 11 eingeladenen Produktionen in Köln zu sehen. Das Festival meldete eine 95-prozentige Publikumsauslastung und es wurde diesmal von einem kleinen Skandal begleitet. Es geht dabei um das sogenannte Reisdorf-Männchen. Eine Neonfigur, die in Köln für Bier wirbt. So viel sei schon mal verraten. Mehr dazu und zum gesamten Festival hören Sie jetzt im Beitrag von Dorothea Markus.
Wir sitzen zu dritt in einem alten Mercedes vor einer Hörinstallation. Beim Sexdrive durch das Eigelsteinviertel von Köln erzählt Sexarbeiterin Steffi gerade, was die neuen Prostituiertengesetze für ihren Berufsstand bewirkt haben.
Dann haben wir diesen Hurenpass bekommen. Ja, was in der Metro sehr schlecht aussieht. Wenn man einen Gewerbeschein in der Metro vorlegt, ja, sieht das natürlich besser aus, als wenn ich meinen Hurenpass dahin lege. Die Gesellschaft ist nicht dafür offen. Jeder macht es, keiner möchte gesehen werden.
Gesehen wird man seit der Verdrängung aus der Innenstadt ins industrielle Niemandsland natürlich viel weniger. Immerhin gibt es da Duschen und einen Notrufknopf. Aber sind damit die Probleme der Prostituierten behoben? Der Sexdrive ist Teil des Stadtprojekts Angstraum Köln des Impulse-Festivals. 4 dieser Räume hat Leiter Heiko Pfost in Köln ausgemacht und von 4 Künstlern bearbeiten lassen. Gemeint sind Ängste, die durch die Medien geistern und die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben. Bei Blind Date Islam etwa kann man sich von echten Muslimen in die umstrittene Kölner Moschee begleiten lassen, die unerwartet offen und zugänglich ist. Es geht um komplexe Realität hinter Skandalmeldungen. Und manchmal entsteht auch genau eine solche durch künstlerische Intervention. Nämlich als die Künstler Alexandra Berlinger und Martin Wagner am Kölner Neumarkt ein kölsches Wahrzeichen entweihten. Das meterhohe Reisdorfmännchen, das als Neonreklame einer Brauerei zum Biertrinken auffordert, setzt sich in ihrer Installation eine Spritze. Für harte Drogenwerben wollten die beiden natürlich nicht, sondern eher auf den Widerspruch hinweisen, dass am öffentlichen Platz immer mehr Holzverschläge, Gitter und Tore die Junkies verdrängen wollen, weil sie den Konsumfetischismus in der Schildergasse nebenan stören. Dass das permanente Konsumieren und Produzieren uns vermutlich dem Untergang weiht, erzählt sehr eindrücklich der Theatermacher Jan-Philipp Stange in Great Depressions.
Weil manchmal frage ich mich schon, warum wir denken, dass wir ständig produzieren müssen, als wäre das ein Bestandteil unserer Natur. Warum werden wir Menschen ständig darauf getrimmt, mit uns selbst im Widerspruch zu stehen? Ist es nicht schon wertvoll genug, dass ich einfach nur hier sitze und dass wir alle hier sind?
In einem archaischen Neandertal mit Tierfell und Keule spricht er im FFT Düsseldorf von der eigenen Depression und über die Frage, wie man aus den Zwängen des heutigen Lebens kommt. Spannend ist es, wenn man danach in Happyology Tears of Joy von Dragana Bulut drei Glückscoaches zuhören kann, die mit lieblichen Stimmen Tipps zur eigenen Selbstoptimierung geben, inklusive schwarzer Schokolade, Smoothies und Atemübungen.
Your body feels light. Now you can slowly bring yourself into standing position.
Doch der Zwang zum Glück zeigt schnell seine monströsen Kehrseiten, wenn sich Bulut bei Schwarzlicht zur gruseligen Fratze verwandelt. Und so waren die Impulse 2019 auch in ihren vermeintlich privatesten Produktionen erneut ein ausnehmend politisches Festival, das auf vielen Ebenen zutiefst in die Widersprüche heutiger Gesellschaften führt. Widersprüche hatte stets auch das Festival. Zwischen Branchentreffen und Publikumszwang zerrissen zwischen drei NRW-Städten. Der Leiter Heiko Pfost hat das letztes Jahr umgestellt.
Natürlich sind wir auf der einen Seite im Branchentreffen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Also ich schließe ja auch niemand aus. Aber andererseits versuchen wir über das Stadtprojekt auch gezielt in eine Stadt zu wirken und Leute anzusprechen, die erstmal gar nichts mit dem freien Theater zu tun haben. Das hat dieses Jahr auch wieder ganz gut funktioniert und gerade gestern bei dem Abschlussparcours durch Köln ist es wieder zu ganz spannenden Begegnungen gekommen, als dann plötzlich die Sexarbeiterin aus Sex Drive auf die Muslima von Blind Date Islam getroffen ist.
Während es inhaltlich also auf Widersprüche zeigt, scheint das Festival sie strukturell bewältigt zu haben.
Dorothea Markus war das mit einer Bilanz des Impulse-Festivals, das diesmal vor allem in Köln stattgefunden hat. Vor 10 Tagen ist der Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, zurückgetreten. Ein Schritt, der eine heftige Debatte ausgelöst hat. Um das Haus und die Leitung durch den anerkannten Judaisten hatte es immer wieder Diskussionen gegeben. So hatte die Ausstellung Welcome to Jerusalem Israels Premierminister Netanyahu dazu veranlasst, sich über das Haus zu beschweren. Und auch andere sahen in der Schau einen Affront gegen den Staat Israel. Das Fass zum Überlaufen hat dann eine Leseempfehlung auf Twitter gebracht, ein Link zu einer Kritik am Beschluss des Bundestages, die BDS-Bewegung als antisemitisch einzustufen. Dieser Tweet des Museums war vor allem dem Zentralrat der Juden in Deutschland zu viel. Und ich habe den Publizisten Micha Brumlik gefragt, ob das Jüdische Museum vor dem Hintergrund des steigenden Antisemitismus in Deutschland nicht umsichtiger hätte sein sollen.
Also in diesem Fall nicht. Denn der Tweet hat ja auf die Stellungnahme von, und das ist besonders zu betonen, 240 jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hingewiesen. Und das ist, glaube ich, eine Stimme, die in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen unterschlagen werden sollte.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht das anders. Der sagte dann, das Maß ist voll, das Jüdische Museum Berlin scheint gänzlich außer Kontrolle zu sein. Dagegen hat dann Kulturstaatsministerin Grütters noch einmal die inhaltliche Autonomie des Museums in den letzten Tagen besonders herausgestellt. Aber kann man angesichts des wachsenden Antisemitismus überhaupt neutral bleiben?
Nein, unter keinen Umständen. Und das Jüdische Museum hat sich ja immer mit Antisemitismus beschäftigt und wird auch in künftigen Ausstellungen, der Dauerausstellung, dem, was heute als Antisemitismus gilt, museografisch neue Formen widmen. Nein, überhaupt nicht. Es geht um eine politische Frage. Die politische Frage ist, ob BDS lediglich dumm, kontraproduktiv und auch der palästinensischen Sache nicht dienlich ist, das ist das eine, oder ob es auch antisemitisch ist. Und das ist eine Debatte, die offensichtlich innerhalb der jüdischen Welt intensiv geführt wird. Es waren ja nicht nur diese 240, sondern vor ein paar Tagen haben sogar noch 45 Talmud-Gelehrte in dieser Frage ihre Solidarität mit Peter Schäfer bekundet.
Sie selbst waren ja auch bei Diskussionsveranstaltungen im Jüdischen Museum auf dem Podium. Wie sieht denn Ihre Bilanz der Amtszeit von Peter Schäfer aus?
Also ich finde an der bisherigen Amtszeit, das, was ich mitbekommen habe, mir gefällt die Jerusalem-Ausstellung gut. Ich finde, dass an ihr nichts zu kritisieren ist. Ich finde auch den Vorwurf, dass diese Ausstellung unterschlägt, dass Jerusalem die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes sei unsinnig, denn es ist schlicht und ergreifend eine Tatsache, dass Jerusalem auch für das Christentum und für den Islam eine heilige Stadt ist. Und das galt es, Und so hat die Ausstellung das getan, darzustellen.
Jetzt hat ja diese ganze Debatte um den Rücktritt Leute auf den Plan gerufen, die sagen, eigentlich ist die Ausrichtung des Jüdischen Museums falsch. So sagt der Julius Schöps, der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Wien, es sei nicht die Aufgabe eines Jüdischen Museums, den Außenblick auf das Judentum darzustellen, sondern die Innenperspektive. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, nehmen Sie es nicht als Ausrede, dialektisch. Also es muss sowohl eine Innenperspektive zum Ausdruck bringen, als auch das, was Außenperspektiven sind, darstellen und gegebenenfalls kritisieren und oder unterstützen.
Also wir würden da keinen Geburtsfehler, wie der Historiker Michael Wolfson jetzt sagt, quasi sehen, des Jüdischen Museums, dass es ein Zwitterwesen ist zwischen einem deutschen Nationalmuseum sozusagen und einem jüdischen Museum.
Nein, das sehe ich nicht. Ich habe hier eine andere Auffassung als der Kollege Wolfson, den ich außerordentlich schätze. Für mich gehört zum jüdischen Geist auch so etwas wie eine universalistische Moral. Und deswegen war es überhaupt kein Fehler, dass auch die Schwierigkeiten und Diskriminierungen anderer sozialer oder ethnischer Gruppen thematisiert wurden.
Und der nächste Leiter des Jüdischen Museums müsste auch nicht Jude sein. Er könnte genauso ein anerkannter Judaist wie Peter Schäfer sein.
Das sehe ich genauso. Allerdings würde ich mir wünschen, dass die nächste Leitung, Direktor oder Direktorin, mehr Erfahrung im Führen eines so komplexen Betriebes wie des Jüdischen Museums hat. Peter Schäfer war ein glänzender, verdienstvoller Judaist und er war sicher auch der gute Leiter universitärer Departments und Seminare. Offensichtlich hatte er zu wenig Erfahrung mit der Leitung eines solchen riesigen, schwierigen Betriebes.
Also mehr Managementqualitäten.
Genau das.
Was zeigt denn diese ganze Debatte jetzt über die Stimmung in Deutschland? Jan und Aleida Assmann sprechen von einer Hexenjagd auf Kritiker der israelischen Politik und ziehen da ja auch einen Vergleich zur McCarthy-Ära.
Ja, also ich war einer der Ersten, der diesen Vergleich mit McCarthy gezogen hat. Und in diesem Zusammenhang ist das hervorzuheben, was ich als Kontaktschuld bezeichne. Dass also Leute, die noch nicht einmal Mitglied von BDS sind oder noch nicht einmal ihre Sympathien für BDS geäußert haben, alleine aus dem Umstand, dass sie jemanden kennen, der möglicherweise im BDS ist, bereits von Veranstaltungen ausgeschlossen wird. Auch das ist, muss man sagen, im Jüdischen Museum passiert, als ein palästinensischer Professor aus den USA, der einen Vortrag halten sollte unter Being Queer in Palestine, also Schwulsein in Palästina, deswegen quasi ausgeladen oder umverlegt wurde, weil ihm nachgesagt wurde, ohne dass das bewiesen wurde, er sei BDS-nah. Das ist, mit Assmann und Assmann gesprochen, Hexenjagd. Ich spreche von McCarthyismus. Herrschaft des Verdachts und Kontaktschuld.
Ja, es gibt ja mehrere Fälle, die in diese Richtung gehen. Auch das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg hat jetzt die Zusammenarbeit mit dem New Israel Fund aufgekündigt, der die israelische Regierung kritisch sieht. Was muss da jetzt passieren?
Da ist jetzt Zeit, dass liberale Bürgerinnen und Bürger aufstehen und sich deutlich machen. Ich selbst bin Mitglied beim New Israel Fund. Und es gibt jetzt Bestrebungen, zivilgesellschaftliche Bestrebungen mit einigen Freunden, im August eine Bürgerinitiative, eine Organisation zu gründen, die genau gegen diese Stimmung, etwas tut und versucht, auf die liberalen Grundprinzipien der bundesrepublikanischen Demokratie auch im kulturellen Bereich hinzuweisen.
Aber wie bekommt man dieses Problem in den Griff, solange es einen steigenden Antisemitismus in Deutschland gibt?
Das ist eben sehr schwierig. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind alles in allem erwachsen genug, differenziert denken zu können. Also einerseits ist es richtig, dass wir vor allem im Internet so etwas wie einen unendlich verbreiteten Stammtisch mit vulgärstem Judenhass haben. Dann gibt es immer wieder tatsächlich Straftaten. sei es das Beschmieren von Grabmälern, seien es tätliche Angriffe auf Menschen mit Kippa, sei es, dass in Umfragen immer größere Mehrheiten der Überzeugung sind, dass die Juden ihr Leiden unter dem Holocaust also zur Mehrung ihrer finanziellen Vorteile benutzen. Also diese Steigerung von Stimmungen und Haltungen und auch in geringerem Maße von tatsächlichen Straftaten, das trifft unbedingt zu. Aber das kann nicht heißen, dass deswegen Prinzipien einer liberalen Kultur vernachlässigt oder unter den Tisch gekehrt werden.
Nun kommen wir nochmal zurück zum Jüdischen Museum. Das sucht jetzt bis zum Antritt einer neuen Leitung eine Vertrauensperson, die dann den Stiftungsrat beraten soll. Aber wie kann es jetzt überhaupt weitergehen mit dem Jüdischen Museum nach einer Debatte, die ja gezeigt hat, wie verhärtet die Fronten sind?
Nun, das wird darauf ankommen, ob man eine Persönlichkeit, einen Mann oder eine Frau findet, die diesen Erwartungen entspricht. Eine Persönlichkeit, die die Geschichte des deutschen, des deutschsprachigen Judentums in jüdischem Geist darstellt, unter Berücksichtigung dessen, dass hier ein internationales, aber auch ein deutsches Publikum dieses Museum sehr oft besuchen wird. Soviel ich weiß, gehen jetzt die Suchfühler in die ganze Welt, auch ins deutschsprachige Ausland, auch in die USA. Nun wird man sehen. Bei alledem darf man ja nicht vergessen, dass Peter Schäfer ohnehin nur für ein Jahr weiter verlängert worden ist und es bereits eine Findungskommission gibt. Und der kann man nur viel Glück wünschen.
Das war der Publizist Micha Brumlik zur Debatte um den Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer. Gestern haben wir in Kultur heute über den inhaftierten Kulturmäzen Osman Kavala und über seine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gesprochen. Heute hat nun in Istanbul der umstrittene Prozess gegen ihn begonnen. Mehr dazu in den Kulturnachrichten jetzt mit Katrin Weller.
Osman Kavala hat vor Gericht alle Anschuldigungen zurückgewiesen und seine Freilassung gefordert. Er bezeichnete die Anklageschrift als ein fantastisches Szenario. Osman Kavala, der mit seiner Stiftung Anadolu Kultur unter anderem mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet, sitzt seit November 2017 in Untersuchungshaft. Dem 62-Jährigen wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Er wird zudem beschuldigt, die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben. Der Prozess hat heute unter großer internationaler Aufmerksamkeit und internationaler Kritik begonnen. Der Schauspieler und Übersetzer Recai Halac glaubt, dass sich der gestrige Wahlsieg des Oppositionskandidaten bei der Istanbuler Bürgermeisterwahl auch auf diesen Prozess auswirken könnte. Er sagte gestern Abend in Deutschlandfunk Kultur:
Es ist allen bekannt, dass in der Türkei weder die Justiz unabhängig ist, noch die Sicherheitsbehörden unabhängig sind. Und alle halten ihr Fähnchen nach dem Wind. Und jetzt dreht sich der Wind. Und jetzt wird es immer mehr dazu kommen, dass die Richter anders entscheiden, weil sie auch daran denken müssen, dass die Zeiten sich ändern werden. Und sie werden wahrscheinlich ihre ganze Karriere nicht riskieren. Und die Aufmerksamkeit derer, die an Gerechtigkeit glauben, die an eine andere Türkei glauben, ist gewachsen und mit viel mehr Mut und Hoffnung jetzt bekräftigt worden. Und ich glaube, diese ganze Atmosphäre wird auch Osman Kavala helfen,
sagte der Übersetzer Recai Halac in Deutschlandfunk Kultur. Der Prozess gegen Osman Kavala soll morgen fortgesetzt werden. Unter dem Pseudonym Anonyma ist im Jahr 2003 ein Buch erschienen mit dem Titel »Eine Frau in Berlin – Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945«. Das Buch avancierte zum Bestseller, löste aber auch eine kontroverse Debatte um die historische Authentizität des Textes aus. Schon lange ist klar, dass sich hinter Anonyma die Journalistin Martha Hiller verbirgt. Mehr zur Authentizität des Textes wurde jetzt bekannt. Das Institut für Zeitgeschichte hat die bisher unzugänglichen Originaltagebücher wissenschaftlich untersucht und festgestellt, dass Martha Hiller ihre Aufzeichnungen für die Buchform erkennbar bearbeitet hat. Dennoch, so das Fazit der Historiker, stellten die Aufzeichnungen Martha Hillers und ihre literarische Verarbeitung ein wertvolles Zeitdokument dar.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Absturz von zwei Eurofightern in Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.